500 Folgen. Ganz ehrlich, ich kann es selbst kaum glauben. Und wenn ich auf diese vielen Folgen zurückblicke, dann denke ich nicht nur, wow, wie viel ist denn da entstanden? Ich denke vor allem auch, wow, wie viel habe ich gelernt? Über Spiritualität, über Business, über Menschen, über mein eigenes Nervensystem, über Grenzen. Und über meine eigene Wahrheit. Und vor allem denke ich, es gibt einiges, das ich heute anders machen würde. Nicht, weil ich etwas bereue, sondern weil ich heute klarer sehe, reifer bin, ehrlicher bin. Und weil ich mir heute Dinge erlaube, die ich mir früher einfach nicht erlaubt hätte. In dieser Podcast-Folge möchte ich deshalb meine 10 wichtigsten Learnings aus 500 Podcast-Folgen mit dir teilen und auch ein paar Wendepunkte der vergangenen 7 Jahre, die mich super heftig geprägt haben. Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 500. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Es sind 7 Jahre her, dass ich angefangen habe zu podcasten und 7 Jahre sind eine wirklich lange Zeit, da passiert viel. Es sind 500 Folgen entstanden in diesen 7 Jahren. Und das ist ja nicht einfach nur Content. Es sind nicht einfach nur Podcast-Folgen. Diese Podcast-Folgen sind Entwicklungen. Sie sind Wegbegleiterinnen und sie sind Spiegel. Und sie sind auch eine Dokumentation von den Phasen meines Lebens. Phasen, in denen ich vielleicht noch anders gedacht habe, definitiv anders gefühlt habe und anders geführt als heute. Und genau deswegen finde ich diese Folge und dieser Meilenstein so schön. Und darum will ich heute nicht einfach nur zurückschauen und feiern, sondern ich will mit dir ganz genau angucken, was ich gelernt habe und was ich anders machen würde. Und dafür habe ich eben meine 10 wichtigsten Learnings zusammengefasst, die ich in den letzten 7 Jahren, in den letzten 500 Podcast-Folgen gelernt habe. Und das erste große Learning ist vielleicht nicht ganz so überraschend, weil es geht dabei um das Grenzensetzen. Und zwar nicht nur Grenzen privat, sondern auch beruflich. Und nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und ich will vorneweg nehmen, nein, ich mache es noch immer nicht perfekt. Aber ich mache es bewusster und es fällt mir einfacher. Ich habe für eine sehr, sehr lange Zeit geglaubt, dass Liebe, Verantwortung und Verbundenheit bedeuten, viel zu tragen, viel auszuhalten, viel mitzugehen. Und heute weiß ich, Grenzen sind nicht das Gegenteil von Liebe. Grenzen sind ein Ausdruck von Selbstachtung. Heute sage ich früher Nein. Ich sage ehrlicher Nein. Ich spüre viel, viel früher, was für mich stimmig ist und was nicht. Und so steige ich eben auch viel früher aus Situationen aus, in denen ich mich sonst selbst verlieren würde. Aber gerade wenn wir vom Thema Grenzen setzen sprechen, dann ist es für mich nicht so, dass ich sagen würde, so, nach 7 Jahren und 500 Folgen bin ich heute eine Meisterin im Grenzen setzen und totale Expertin darin, sondern was ich sagen würde ist, ich habe gelernt, meine Grenzen klarer wahrzunehmen, ich habe gelernt, Grenzen klarer zu setzen, ich habe aber auch gelernt, dass Grenzen setzen für mich etwas ist, was mir echt schwer fällt und was ich nicht einfach so einfach mache, sondern etwas, wo ich tatsächlich viel Arbeit hinein investiere und sehr viel Achtsamkeit. Und vielleicht hängt darin dann auch gleich mein zweites großes Learning. Mein zweites Learning ist nämlich die Selbstfürsorge. Und ich will hier einfach ganz klar festhalten, Selbstfürsorge ist keine Belohnung. Die Selbstfürsorge ist die Basis. Und wenn ich mich vergleiche mit der Version von mir 2019, als ich angefangen habe mit Podcast, dann würde ich sagen, ich nehme heute viel, viel ernster, was ich gerade wirklich brauche, was mein Körper gerade braucht, was meine Seele gerade braucht, was ich als Mensch gerade brauche und auch, was ich als Projektorin gerade brauche. Denn als Projektorin habe ich andere Bedürfnisse als jemand, der die Manifestorin ist, jemand, die Generatorin ist oder manifestierende Generatorin oder Reflektorin. Wir sind anders, wir ticken ein wenig anders alle und ich achte da mehr auf mich und darauf, was ich gerade brauche. Früher war für mich Selbstfürsorge etwas, das dann irgendwann ganz am Schluss auch noch dran gekommen ist. Wenn alles andere erledigt ist, wenn alle anderen glücklich und versorgt sind, wenn alles läuft, dann komme ich dann ganz am Schluss auch noch dran. Und heute gehe ich das Thema genau umgekehrt an. Ich weiß heute, dass wenn ich mich selbst nicht ernst nehme, dann zahle auch ich am Schluss immer den Preis dafür. Für mich ist die Selbstfürsorge heute keine Belohnung mehr. Sie ist die absolute Basis von allem. Mein drittes großes Learning, was ich in den letzten 500 Folgen erkannt und auch sehr intensiv umgesetzt habe, ist, dass die spirituelle Arbeit, die psychische Arbeit und die somatische Arbeit absolut zusammengehören. Es ist für mich eines der sehr wichtigen Learnings der letzten Jahre. Es reicht definitiv nicht nur, wenn wir einfach psychisch oder psychologisch arbeiten. Also wenn wir mit einem Psychiater oder einem Psychologen arbeiten, dann ist es super, das ist eine tolle Grundlage. Es reicht aber nicht nur. Und es reicht auch nicht nur spirituell zu arbeiten und zu sagen, naja, Psychologe ist nicht so mein Ding, ich kümmere mich da mal nur auf spirituelle Art und Weise darum. Wir brauchen eine Kombination von allem. Und es reicht auch nicht nur, auf den Körper zu hören und zu sagen, ich arbeite nur körperlich und alles andere ist mir egal. Echte Arbeit, echte Weiterentwicklung, echte Tiefe, echtes Hinschauen bedeutet immer, dass wir eine Kombination machen aus spiritueller Arbeit, psychischer Arbeit und somatischer Arbeit. Und welcher Weg du davon dann wählst, ob du eine klassische Psychologie-Unterstützung hast oder ob du das ganzheitlich machst, ist dir überlassen. Aber wichtig ist mir zu vermitteln, dass wir ganzheitliche Wesen sind. Wenn wir einfach nur Licht und Liebe senden, dann werden wir damit nicht alles wegheilen. Denn der Körper weiß Dinge, die der Kopf nicht verstehen kann. Ich bin inzwischen seit 30 Jahren praktisch ohne Unterbruch irgendwie dran, an mir selbst zu arbeiten. Das war am Anfang ganz klassisch mit Psychologen und Psychiater. Dann ist Rückführung mit dazu gekommen, die Rückführungstherapie mit dazu gekommen, die ganzheitliche Arbeit, die ganzheitlichen Ärzte und Therapeuten. Und ich kenne meine eigene Geschichte in- und auswendig. Ich kenne meine Triggerthemen sehr, sehr gut. Ich kenne mein Leben sehr, sehr gut. Ich hatte aber vor, ich glaube, das ist 3 Jahre her, eine Situation, da war Weihnachten und diese Weihnachtstage waren für mich so traumatisch und so retraumatisierend, dass ich wusste, so geht's nicht weiter. Ich werde nie wieder solche Weihnachtstage verbringen. Das ist ein Weg, der für mich nicht ins Leben führt, sondern in eine Paralyse, in ein Trauma führt, den ich nicht gehen will. Und das war auch der Moment, wo ich erkannt habe, wenn ich wirklich heilen will, ohne dass ich von meinen Triggerpunkten wirklich getriggert werden kann oder immer wieder getriggert werden kann, dann muss ich anfangen, meinen Körper mit einzubeziehen. Das war der Moment, wo ich angefangen habe, die somatische Arbeit und die spirituelle Arbeit zu verbinden und darin dann echte Heilung zu finden. Eben nicht einfach nur Spiritual Bypassing machen und zu sagen, ach ja, ich vergebe alles und dann ist alles in Ordnung. Das ist es eben nicht und das weiß ich schon lange. Aber diese sehr, sehr bewusste Auseinandersetzung mit dem Körper und mit der Erinnerung des Körpers, mit dem Trauma, das eben auch im Körper einen Platz hat, das hat damals angefangen. Und daraus ist etwas entstanden, was für mich heute ein nicht wegzudenkender Teil von mir ist. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne zu sein. Wenn man somatisch arbeitet, dann ist es nicht unbedingt einfach und die ersten Monate war das für mich wirklich eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung mit sehr, sehr viel Verarbeitung, mit vielen, vielen Tränen, mit zum Teil sehr dunklen Zeiten, die da passiert sind. Und gleichzeitig habe ich mich immer wieder gefragt, was soll das überhaupt? Was bringt das überhaupt, diese somatische Arbeit, die ich da mache? Bis ich dann gemerkt habe, dass ich Durchbrüche habe, bis ich gemerkt habe, dass ich nach etwa 1,5 Jahren somatischer Arbeit in eine Situation gerutscht bin, die mich normalerweise extrem getriggert hätte und die bei mir extrem etwas ausgelöst hätte. Und die ich super souverän meistern konnte. Und das war so spannend, weil ich mich damals, ich habe es damals meiner Therapeutin erst 2 Wochen nachher erzählen können, weil ich sie einfach gerade nicht gesehen habe. Und erst in dem Moment, wo ich sie erzählt habe, ist mir aufgefallen, dass ich nicht getriggert reagiert habe. Und ich habe dann zu ihr gesagt, weißt du, ich habe das Gefühl, ich habe gerade eine Abschlussprüfung gemeistert oder eine Prüfung, vielleicht einfach eine Prüfung. Und da wurde nochmal geguckt, wie reagiere ich denn heute, was habe ich gelernt? Aus dieser Kombination von Spiritualität und somatischer Arbeit ist auch entstanden, dass ich heute sage, wenn ich auf 2025 zurückgucke, ist es das Jahr, in dem ich mich in mich selbst verliebt habe. Weil es wirklich so ist, ich bin in meinem Leben so glücklich mit mir, wie ich das vorher noch nie war, wie ich mich vorhin noch nie einfach annehmen konnte, im Wissen, dass ich eben nichts brauche, um mit mir selbst in Harmonie zu sein. Und ich meine damit nicht, dass ich jetzt als Einsiedlerin irgendwo auf dem Berg leben möchte und niemanden mehr sehen möchte. Ich liebe mein Umfeld, ich liebe meine Familie, meine Freunde, meine erweiterte Familie. Die sind unendlich wichtig in meinem Leben. Ich habe aber gelernt, dass ich selbst wirksam bin und dass ich mein Leben in die Hand nehmen und meistern kann. Und zwar nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Und das ist der große Unterschied. Ich meistere es, weil ich es so machen möchte und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss halt oder ich funktioniere einfach. Es ist nicht einfach ein Funktionieren, sondern es ist ein sehr bewusstes Annehmen. Und das war für mich ein riesiger Wendepunkt in den letzten 7 Jahren. Das 4. große Learning, was ich mit dir teilen möchte, ist, dass ich meinen ethischen Grundsätzen treu geblieben bin und ich heute noch kompromissloser bin mit meinen ethischen Grundsätzen. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe eine gewisse Bekanntheit, aber was ich auch sehen kann, ist, dass ich viel, viel schneller wachsen könnte, wenn ich jedem Trend hinterherlaufen würde. Wenn ich wie andere YouTuber immer sagen würde, oh, die Welt geht zu Ende und jetzt wird alles ganz schlimm und jetzt ist alles ganz dramatisch. Damit würde ich viel mehr Klicks generieren. Ich würde viel mehr Menschen in meinen Orbit holen. Aber das widerspricht meinen ethischen Grundsätzen, weil ich überzeugt davon bin, dass die Angst uns nicht wachsen lässt. Die Angst hält uns tief, hält unsere Energie tief, hält unsere Schwingung tief. Und ich bin nicht interessiert daran, mit diesem Trend mitzulaufen und mitzumachen, was gerade zieht oder nur, weil es zieht. Weil was bringen mir denn viele Klicks und viele Abonnenten, wenn die eigentlich nicht wirklich an dem interessiert sind, was ich zu teilen habe, wenn die nicht wirklich in die Selbstverantwortung kommen wollen, in die Selbstwirksamkeit kommen wollen, wenn die Menschen suchen, die ihnen sagen, das Leben ist ganz schlimm. Und dass ich nicht so schnell wachse oder dass ich vielleicht weniger Klicks habe auf meinen Videos und meinem Podcast, ist vielleicht der Preis dafür, dass ich authentisch bleibe. Aber für mich ist es viel, viel wichtiger, authentisch zu bleiben, als mich einfach nur irgendwelchen Trends anzupassen. Für mich ist es viel wichtiger, dass ich wirklich klar und offen und ja ehrlich die Botschaften aus der geistigen Welt teile und mich nicht hinreißen lasse und sage, alles ist ganz schlimm und ich kann dich retten. Denn so ist es nicht. Was ich machen kann, ist, ich kann dir helfen, dass du in die Selbstwirksamkeit kommst und dich selbst retten kannst. Aber damit erschaffe ich natürlich keine Jünger. Ich erschaffe keine schlafenden Schafe, die einfach hinterher trotten und nicht selbst denken. Aber diese Integrität ist so viel wertvoller und so viel nachhaltiger, als mich da einfach jedem Trend anzupassen und zu sagen, ach, weißt du was, ich werde jetzt zum Guru. Die Zeit der Gurus ist schon lange vorbei. Und etwas, was ich nicht mache, ist, ich sage nicht, ich bin besser als du. Ich sage nicht, wenn du mir folgst, dann kommst du in die Erleuchtung und du musst unbedingt etwas von mir annehmen oder was auch immer, damit XY passiert. Ich bin sehr, sehr authentisch in dem, was ich mache und ich bleibe meinen ethischen Grundsätzen da auch sehr, sehr treu. Das 5. Learning, und das ist ein großes für mich, ist, ich kann nicht alle retten. Und dieses Learning ist für mich ziemlich schmerzhaft, weil ich aufgewachsen bin mit ich rette alle. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich in der Verantwortung bin. Aber ich kann nicht alle Menschen retten in meinem Umfeld. Ich kann in meinen Freundschaften nicht alle Menschen retten. Ich kann bei meinen Studentinnen nicht alle Menschen retten. Und ich kann auch nicht alle meine Mitarbeiterinnen retten. Ich kann auch nicht alle meine Beziehungen retten. Und ich habe super lange diese Tendenz in mir getragen. Und das ist so einfach. Ich sehe ja viel zu viel. Ich kann sehen, was das Potenzial eines Menschen ist. Ich kann fühlen, wie sich ein Mensch fühlt. Und ich kann auch sehr, sehr viel tragen, weil ich einfach diese Fähigkeit mitbekommen habe. Aber ich weiß heute, dass das nicht immer Liebe ist. ganz oft war es einfach die Retterrolle. Und ich bin super bewusst aus dieser Rolle ausgestiegen und habe gelernt zu sagen, das will ich tun und das will ich nicht tun. Ich habe gelernt zu sagen, da kann ich begleiten, ohne dass ich mich aufopfere. Und da bin ich einfach, ohne dass ich mich verliere. Und das tue ich nicht mehr. Das hat mich innerhalb von Freundschaften irgendwo verletzlich gemacht, weil ich gelernt habe, da kann ich mithalten und hier nicht. Und ich bin inzwischen da sehr offen und sage, hey, ich bin super gerne für dich da, aber ich kann das nicht für dich erledigen. Was kann ich für dich tun? Was hilft dir? Und das ist für mich ein Riesen-Learning, das ich erlebt habe in den letzten 7 Jahren. Dieses Erkennen von dieser Retterrolle und das bewusste Aussteigen daraus. Mein nächstes Learning ist etwas, was vielleicht ein wenig humorig ist. Und es geht um Human Design. Im Human Design habe ich einen Kanal, der aktiv ist. Und dieser Kanal bedeutet, dass ich einen unheimlich guten Blick dafür habe, was nicht stimmig ist, wo Fehler sind, was verbessert werden müsste. Und früher habe ich diese Fähigkeit oft ungefragt genutzt, als Projektorin ungefragt auf Fehler hinweisen, ist immer schlecht, das ist keine gute Idee. Und so hat sich diese Fähigkeit oft gegen mich gewendet. Und gerade bei uns im Team war es dann manchmal so, dass meine Mitarbeiterinnen etwas gemacht haben und voll stolz waren und gesagt haben, hey, wir sind fertig und ich habe drauf geguckt und ich konnte innerhalb von Sekunden Fehler erkennen. Und es war immer sehr destruktiv, weil ich dann irgendwie fand, warum gebt ihr mir das, wenn es noch Fehler hat? Und sie fanden, hey, kannst du nicht einfach mal loben? Wir haben richtig viel Arbeit da reingesteckt. Und je mehr wir uns mit Human Design auseinandergesetzt haben, je mehr ich gelernt habe und je mehr ich erkannt habe, was die Kraft hinter dieser Fähigkeit ist, umso mehr konnten wir das in unserem Team zu etwas nutzen, was eben eine Gabe ist. Heute ist es so, dass meine wundervollen Frauen sagen, hey, wir sind soweit, wir sehen nichts mehr, kannst du mal Fehler suchen gehen? Oder hey, wir brauchen unbedingt dein Fehlerauge. Gehst du mal bitte drüber gucken und siehst, was an Fehler vorhanden ist. Und dann nutzen wir eben diese Fähigkeit super konstruktiv. Weil ich so schnell sehen kann, was nicht stimmt, kann ich dann drüber gucken und sagen, ach, das habe ich noch geändert und das habe ich noch geändert. Aber weil ich auch weiß, dass ich diese Fähigkeit habe und mein Team sie nicht unbedingt auch hat, nutzen wir diese Fähigkeit, die ich habe, konstruktiv für das Team. Damit sind wir schneller und wir sind besser, weil niemand mehr sich angegriffen fühlt, wenn ich einen Fehler finde und ich nicht mehr das Gefühl habe, sag mal, könnt ihr auch gute Arbeit machen, wenn da noch ein Fehler ist, weil ich weiß, nein, sie können es nicht sehen und sie wissen, ich mache es nicht extra, ich sehe es einfach. Und so nutzen wir eben eine Fähigkeit, die super destruktiv sein könnte, als etwas mega Konstruktives. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, da eben auch drüber zu lachen und zu sagen, hey, können wir Fehler angucken? Ist es in Ordnung für dich? Und da kommen wir dann auch gleich ins 7. Learning, das ich habe, weil was ich mache, ist, ich nutze das Human Design eben auch wirklich als Teambuildings-Tools. Das heißt, ich bilde mein Team mit Hilfe von Human Design. Und zwar nutzen wir Human Design eben nicht als Schublade oder als Etikette, sondern wir nutzen es als Möglichkeit, die gegenseitigen Stärken zu unterstützen. Wir setzen unsere Stärken gezielt ein. Meine Stärke ist es, dass ich Fehler sehe und ich mache es nicht extra, ich kann die einfach sehen. Aber wenn ich jetzt das negativ einsetze und dann schimpfe, weil sie es nicht gut genug gemacht haben, dann bringt es niemandem etwas. Wenn ich es positiv nutze und sage, hey, lasst es mich wissen, wenn ich helfen soll, dann nutzt es allen etwas. Und so haben wir eben gelernt, dass wir unsere gegenseitigen Unterschiede als Stärken einsetzen, dass wir gezielt die Menschen nutzen, die für etwas eine Stärke haben. Und so wachsen wir als Team wunderschön zusammen. Dadurch, dass wir eben unsere Stärken und Schwächen kennen, können wir auch näher zusammenrücken. Ein 8. Learning, das ich mit dir teilen will, ist auch wieder ein sehr persönliches und das ist wahrscheinlich eines der persönlichsten, die ich mit dir teilen werde. Aber ich habe für mich zum Beispiel auch gelernt, dass ich mich mit Menschen umgebe, die Marisa wollen und nicht das Medium. Weil ich weiß, ich teile seit 10 Jahren, naja inzwischen fast 15 Jahren, einen Teil meines Lebens in der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich interessant, weil du kennst mich vielleicht seit 7 Jahren, vielleicht bist du seit der ersten Folge mit dabei. Und ich rede 1-2 Mal die Woche mit dir und erzähle dir irgendetwas. Und natürlich hast du mich über diese Zeit kennengelernt. Aber da gibt es ganz viele Aspekte von mir, die du nicht kennst. Und für mich ist es total wichtig, dass die Menschen, mit denen ich mich umgebe, nicht nur mich als Medium sehen und mich als Botschafterin der geistigen Welt und dann irgendwie jedes Mal, wenn sie mich treffen, irgendeine Botschaft wollen, sondern dass sie sich für mich als Mensch interessieren, dass ich bei denen so schräg und lustig und daneben und gut gelaunt oder schlecht gelaunt sein darf, wie ich bin. Dass es nicht nur darum geht, dass ich irgendwas gebe, dass es nicht nur an meiner Verbindung liegt oder an meiner Rolle, an meiner Aufgabe, an meiner Seelenweg, den ich hier habe, sondern dass sie an mir interessiert sind als Mensch, als das, was ich gut mache und das, was ich schlecht mache, als das Katzentheater, was ich eigentlich immer habe, als Mensch, der eben auch mal wirklich einen Struggle hat und nicht vorankommt mit dem, was er möchte. Und in diesem Learning, mich mit Menschen zu umgeben, die mich wollen als Mensch, als Marisa und nicht das Medium, entsteht eben auch mal das Wissen daraus, dass ein Kontaktunterbruch oder ein Kontaktabbruch wichtig ist und notwendig sein kann. Und so kann es eben auch sein, dass ich, und das habe ich auch gemacht in den letzten 7 Jahren, dass ich Kontakte abbreche oder unterbreche, weil ich merke, dass dieser Abbruch für mich Selbstfürsorge bedeutet. Und da geht es nicht aus einer Härte heraus, sondern es geht aus der Klarheit heraus. Denn wenn man aufwächst und so diese Retterrolle in sich trägt, dann hat man diese Retterrolle auch gerne mal innerhalb von einer Beziehung. Und etwas, was dann passiert, ist, dass man innerhalb von der Beziehung ausgenutzt wird. Und ich habe gelernt, mich nicht mehr ausnutzen zu lassen und zu sagen, hey, es muss einfach ausgeglichen sein. Es braucht beide Seiten. Und wenn es nur einseitig ist, dann kann ich Grenzen setzen, kann mich zurückziehen, kann den Kontakt unterbrechen, abbrechen oder einfach auch weiten, damit ich mir meinen Wert geben kann und damit ich in meinem Wert auch angenommen werde. Und für mich war das super wichtig, das zu lernen. Und da entsteht dann auch so dieses 9. Learning, nämlich auf meinen eigenen Weg zu vertrauen. Und das ist lustigerweise etwas, was ich nicht erst in den letzten 7 Jahren gelernt habe, sondern seit ich erwachsen bin. Ich weiß, seit ich erwachsen bin, seit ich verbunden bin mit der geistigen Welt, dass ich meinen Weg nicht immer verstehe, dass ich manchmal wirklich das Gefühl habe, ich stehe im Nebel und es ist auch noch stockfinster dazu. Aber ich habe darauf gelernt, meinem Weg bedingungslos zu vertrauen, egal wie schwer er ist und egal wie wenig ich davon verstehe. Ich habe gelernt, der geistigen Welt und meiner Seele bedingungslos 100% zu vertrauen und ihren Weg zu gehen. Auch wenn er mich Kraft kostet, auch wenn er mich vielleicht auch Beziehungen kostet, auch wenn es manchmal echt weh tut. Aber heute habe ich Dinge in meinem Leben, die ich nicht hätte, wenn ich aus Angst geblieben wäre. Ich lebe heute in einem Haus, und das ja noch nicht so lange, erst seit ein paar Wochen, das mich jetzt schon unendlich glücklich macht. Aber in diesem Haus wäre ich heute nicht, wenn ich entweder etwas übers Knie gebrochen hätte und mich einfach für das Erstbeste entschieden hätte und nicht die Geduld gehabt hätte zu warten. Und ich habe 5 Jahre auf dieses Haus gewartet. Ich hatte 5 Jahre Geduld und ich bin 5 Jahre auf gepackten Koffern gesessen, weil ich wusste, das kommt dann schon. Aber es hat unendlich viel Geduld gebraucht und es hat Mut gebraucht. Es hat aber auch bedeutet, dass ich zum Beispiel verstehen musste, dass ich nicht mehr mit meinem damaligen Partner zusammen bin. Ich wäre nicht hier hingezogen, wenn ich noch mit meinem damaligen Partner zusammen wäre, weil das nie gepasst hätte. Wir hätten hier keinen Konsens gefunden. Das Vertrauen in den eigenen Seelenweg, in die eigene Seele und die eigene geistige Führung bedeutet nicht, dass alles leicht ist. Vertrauen bedeutet, dass ich den Weg trotzdem gehe. Und wenn du nur das mitnimmst, dann das. Das 10. Learning, und das ist das Letzte, was ich mit dir teilen will. Und ich weiß, diese Folge ist etwas länger als normalerweise, aber hello, wir haben 500 Folgen. Mir ist das 10. Learning unendlich wichtig, denn etwas, was ich auch nicht mache, auch nie gemacht habe und nicht bereit bin mitzumachen, ist, dass ich Konkurrenzdenken unter Frauen nicht unterstützen will. Ich bin nicht bereit, das Konkurrenzdenken, das unter Frauen noch so stark herrscht, zu unterstützen. Ich finde es schräg, ich finde es fremd und ich finde es destruktiv. Dass Frauen in einem Konkurrenzdenken miteinander verbunden sind, ist ein Hinweis auf das Patriarchat, weil Frauen auf Dinge reduziert werden, wie Aussehen, wie Beziehungen, wie von welchem Mann sie geheiratet werden. Und man muss irgendwie schöner sein und besser sein und erfolgreicher sein und was auch immer sein, damit man XY. Ich bin nicht bereit, da mitzumachen. Was ich will, ist echte Verbundenheit. Und etwas, was ich vermittle, ist echte Würde. Die echte gegenseitige Stärkung. Keine Vergleiche, kein Neid und keine noch so subtilen Kämpfe. Ich bin 100% überzeugt davon, dass wir Frauen viel, viel stärker wären, wenn wir aufhören würden, gegeneinander zu arbeiten. Wenn wir aufhören würden und wenn es noch so subtil ist und unterschwellig ist, uns zu vergleichen und das Gefühl zu haben, besser sein zu müssen als die anderen. Und ich werde nie, nie, nie Konkurrenzdenken unter Frauen unterstützen. Mache ich nicht, ist völlig verdreht, hilft nicht beim Aufstiegsprozess, werde ich nie mitmachen. Aber ich will natürlich zum Abschluss dieser Folge mit dir auch noch ein bisschen überlegen, was ich denn in die nächsten 500 Folgen mitnehmen will. Denn wenn ich die letzten 500 Folgen anschaue, dann sehe ich nicht nur Arbeit. Ich sehe Entwicklung. Ich sehe Heilung. Ich sehe Wahrheit. Ich sehe Fehler, Umwege, Überforderung und Lernschritte. Aber vor allem sehe ich, ich bin heute viel, viel mehr mich selbst als früher. Und wenn ich etwas in die nächsten 500 Folgen mitnehmen will, dann das. Ich will noch ehrlicher sein, noch authentischer sein, noch klarer sein, noch mehr bei mir bleiben und noch weniger Dinge tun, die nicht wirklich zu mir passen. Und vielleicht ist das schönste Learning von allem. Wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen echt sein. Und darum interessiert es mich auch, von dir zu hören. Was ist dein wichtigstes Learning aus den letzten Jahren? Vielleicht hörst du mir seit der ersten Folge zu, dann was ist das wichtigste Learning, das du hier aus dem Podcast für dich gewonnen hast? Und was würdest du heute anders machen? Ich freue mich riesig, in den Kommentaren von dir zu lesen oder wenn du das zu privat findest, dann schreib mir auch einfach eine Mail an team@seelenschimmer.com. Ich freue mich davon zu lesen, was du in den letzten 7 Jahren, in den letzten 500 Folgen für dich geändert hast, wo du echter geworden bist, wo du bessere Grenzen gesetzt hast. Und wo du sagst, hey, so lebe ich authentisch ich, ohne Entschuldigung, ohne mich verändern zu müssen, sondern weil ich genau so, wie ich bin, richtig und perfekt bin. Und damit beende ich diese 500. Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!